Was ist gut und schön in deinem Leben? Was willst du behalten? Manchmal geht's mir so, wenn ich was Schönes erlebe, dann denke ich so Punkt, Punkt, Punkt. Aber da sind ja so viele Dinge auch passiert, die irgendwie schwierig sind. Oder jetzt war ich seit Jahren mal wieder so richtig schön frühstücken mit Annalisa an ihrem Geburtstag am Freitag und der erste Gedanke war, ach Mist, dass wir das nicht öfters machen könnten. Oder schade, dass es so lange gebraucht hat und solche Dinge. So geht's mir oft, wenn ich so an schön und gut, dann sitzt da kein Punkt, wie ich zum Beispiel hier gemacht habe, den man gleich sehen darf. Das findet das bei allen. Schön und gut und dann Punkt, sondern dann sitzt da eher so ein Punkt, Punkt, Punkt. Aber ja, schön und gut. In Diskussionen, in Gesprächen geht's mir auch oft so. Wenn jemand was sagt, so seine Meinung gut tut, dann sage ich so, oder kundtut, dann sage ich so, schön und gut. Aber, ja. Und damit ist das Gespräch eigentlich schon in eine andere Richtung, wie es vielleicht hätte sein können. Ich gebe gern diesen Tipp, wenn jemand seine Meinung kundtut, dann reagiert nicht gleich mit Gegenrede auf diese Meinung, sondern sagt erstmal innerlich schön und gut. Gut, dass er sowas gesagt hat. Vielleicht kann ich daran anknüpfen. Sagt lieber solche Dinge wie, das sehe ich ähnlich oder ich sehe das vielleicht ein bisschen anders, aber ich finde es einen guten Punkt. Oh, ich kann daran anknüpfen, ich kann da nochmal was ergänzen, was mir auch so geht. Interessanter Gedanke, da kann man nochmal weiter dran denken oder arbeiten. Nicht dem anderen gleich dieses Gefühl geben, schön, dass du was gesagt hast, aber ich habe was Besseres für dich. Das heißt so viel wie, du hättest es auch sein lassen können, zu sagen, was du zu sagen hast. Da sind wir so schnell in der Gefahr, ich auch, weil ich ja viel rede und viel diskutiere, und immer wieder austausche und mittlerweile viel schreibe. Die letzten Jahre hat es ja überhand genommen. Was sollte also auf den Prüfstand, wenn es heißt, prüfet alles, aber das Gute behaltet? Ja, das Gute auch und das Schöne. Das soll auch auf den Prüfstand, interessanterweise, denn das gehört ja zu dem Allem dazu. Paulus spricht ja in diesem Kapitel 5 des ersten Thessalonicher Briefs von ganz vielen schönen Dingen. Vom Gebet, von der Dankbarkeit. Ich hatte es an einer Predigt von der prophetischen Rede, wo ich sehr speziell darauf eingegangen bin. Und er sagt auch nicht nur einfach schön und gut, ist alles toll hier in der Gemeinde, sondern er sagt, prüft alles. Also auch das Gute. Denn das Gute an sich ist vielleicht nicht für alle gut. Das kann ja auch sein. Interessant, was ich von Richard Rohr dazu gelesen habe. Der beschäftigt sich sehr viel mit so philosophischen Gedanken auch, aber vor allem auch mit dem Guten und dem Bösen. Und er hat ein Buch vor 4 Jahren, glaube ich, war es, rausgebracht von der Theologie des Bösen, eine neue Idee oder neuen Ansatz, wobei manche Sachen sind gar nicht so neu, aber trotzdem interessant. Da sagt er, Religion, Regierungen und alle Organisationen und Unternehmen sind ganz und gar des Bösen fähig, ohne es auch nur als solches zu erkennen, weil es uns nützt, wenn sie unmoralisch handeln. Das Böse findet seine Tarnung in der schweigenden Zustimmung der Masse, wenn es persönliche Vorteile zu bringen scheint. Das Gute ist für uns vielleicht ganz gut, selbst wenn Menschen unmoralisch handeln. Wir setzen ja sehr schnell gut mit moralisch zusammen, das gar nicht unbedingt so sehr biblisch ist, dazu komme ich noch. Aber es nützt uns eben auch, wenn Menschen böse handeln. Es hilft uns, wenn Menschen auf illegale Weise ihre Klamotten und so weiter herstellen, weil wir sie dadurch billig kaufen können. Das ist aber nicht für alle gut, kleiner Spoiler, sondern das ist für viele eben zum Leid. Und viele tragen dadurch viel Leid. Menschen, die dafür sorgen müssen, dass es überhaupt so billig geht. Dazu gibt es Mechanismen, um das zu unterbinden und so weiter. Das führt aber auch wieder zu keinem, nicht zum Vollkommenen zumindest, führt vielleicht zu manchem Guten, aber eben auch nicht zum Allerbesten. Also auch das Gute muss immer wieder überprüft werden. Ich finde es ein spannender Gedanke, denn wir lesen, zumindest ich, wenn ich von mir aus gehe, dann lese ich dieses prüfet alles und das Gute behalte, dann lese ich es entweder schon mit dem Guten und denke, ja, ja, gut, und das Gute nehme ich mit, so. Aber wir sind uns vielleicht manchmal gar nicht klar, dass Paulus der Gemeinde auch sagt, in Thessaloniki nicht nur das Böse irgendwie zu prüfen, nicht nur das, was angeblich schwierig ist zu prüfen und wo ihr sowieso schon ein schlechtes Gefühl habt, sondern auch das, was angeblich gut ist, zu prüfen. Also schön und gut, Punkt, Punkt, Punkt. Aber ja, könnte Paulus durchaus auch so gedacht haben. Also das Gute, Schöne, Weise, Freundliche, Gütige soll auf dem Prüfstand. Denn das sind die Worte, die in der Bibel mit diesem Wort gut verwendet werden. Vor allem im Hebräischen heißt es ganz oft im Zusammenhang mit gut, was in den Augen von jemand gut ist. Und man muss nicht sehr viel Fantasie haben, dass da nicht nur gut in dem Sinn moralisch gut gemeint ist, sondern in den Augen gut zu sein, ist auch etwas, was mit den Augen zu tun hat, was man sehen kann, was wahrgenommen wird. Und damit hat das mit Schönheit zu tun. Was in den Augen von Menschen gut war, das lesen wir aber in der ganzen Bibel, das war wohl nicht immer so gut für alle. Es gab auch ganz schreckliche Geschichten, wo gesagt hat, tu was Gutes in deinen Augen mit deinen Töchtern, zum Beispiel einem Vater, und er lieferte sie aus der Vergewaltigung. Das ist nicht gut, beispielsweise. Und dafür haben wir viele, viele Beispiele. Also nicht immer das, was Menschen sich ausgedacht haben, was gut ist, was sie abgeleitet haben, vielleicht sogar von manchem Willen, von mancher Tradition, ist tatsächlich gut. Man muss immer wieder überlegen, was ist wirklich gut in den Augen von jemand. Ist gar nicht so leicht, ne? Weil in meinen Augen sind natürlich Dinge gut. Vorher zum Beispiel habe ich für den Muttertag, übrigens allen Müttern, herzlichen Glückwunsch zum Muttertag, soll man nicht vergessen, ne? Habe ich den Tisch schön gerichtet, dachte, die Kinder kommen auch dazu, war niemand da. Ja, war gut für mich, glaube ich, dass ich da schon ein bisschen den Tisch gerichtet hat, und glaube ich auch gut für Annalisa. Die Kinder, die hat es gar nicht interessiert. Aber es sah schön aus, es sieht schön aus, ne? Und Annalisa hat sich wenigstens gefreut. Gut und gleichzeitig aber vielleicht auch für andere nicht gut. Denn ich habe sicher auch Dinge vergessen beim Herrichten von dem Schönen. In meinen Augen war das das Wichtigste in diesem Moment. Aber vielleicht war es für jemand anders nicht gut. Die Kinder hätten vielleicht lieber Comics statt Teller und Tassen dort liegen lassen und hätten auch da den Tisch gerichtet. Das wäre für sie gerade das Schöne und Gute. Also es ist immer spannend. Gut wird beurteilt in den Augen von. Und Menschen haben natürlich zu allen Zeiten auch beurteilt, was in den Augen Gottes gut ist. Und das ist ja auch etwas, was wir heute auf dem Prüfstand immer wieder stellen. Was ist in den Augen Gottes gut? Auch da gilt das Schöne, das Weise, das Freundliche, das Gütige. Auch das ist in den Augen Gottes gut. Jetzt können wir natürlich nicht sagen, das ist das Gute schlechthin. Da gibt es eine schöne Geschichte, zu der komme ich gleich noch. Schön und gut. Gut ist, wer Gutes tut, gibt's ein schönes Sprichwort. Das heißt so viel wie, Gutes tun tut dem anderen auch gut. Dazu habe ich was gelesen, das fand ich sehr interessant. Das könnte ich euch vorlesen, wenn hier mein Handy öffnet. Ich nehme gleich mal hier. Nämlich vom Apfelbäumchen. Gutes tun steckt an. Das fand ich sehr interessant. Gutes tun macht glücklich. Vertrauen, Wertschätzung und Hilfsbereitschaft, da kommen wir auch zu dem, was du vorher kurz gesagt hast, Bernd, lohnen sich aber auch aus Sicht des Gehirns. Denn wenn wir diese Haltungen kultivieren, werden Glücksbotenstoffe, unter anderem Dopamin, ausgeschüttet, wie bildgebende Untersuchungsverfahren zeigen. Diejenigen, die anderen helfen, so meint die Philosophin Ulla Wessels, begreifen das oft nicht als ein Opfer, das sie erbringen, sondern als etwas, was sie selbst bereichert und froh macht. Das Glück der anderen, das sie mit ihrem Tun befördern, macht sie selbst glücklich. Schön und gut. Gut ist, wer Gutes tut. Ja, in dem Sinn, dass es auf den zurückfällt, der Gutes tut. Wenn ich was Schönes tue, ich zum Beispiel habe richtig gute Gefühle, dass ich für den Muttertag das schon schön gerichtet habe. Das tut mir richtig gut. Und es ist doch ein schöner Nebeneffekt, dass es auch der Annalisa wahrscheinlich Freude macht. Großartig. Blumen sind ein wunderschönes Beispiel dafür. Die blühen einfach. Die fragen nicht nach, ist das jetzt für irgendjemand schön oder gut? Nein, die sind einfach da und blühen. Und der Nebeneffekt ist, sie machen uns auch noch Freude. Letzten Tagen gab es viele Blumen, wie das immer so ist um die Geburtstage. Und das ist sehr, sehr schön, finde ich. Da freut man sich so richtig. Also anders, als wenn man an den Tisch kommt und da steht gar nichts drauf. Manchen reicht es. Manche empfinden da gleich eine andere Schönheit, wenn sie sehen, da ist dekoriert, da ist eine Blume drauf. Gut in den Augen von jemandem. Gut macht glücklich. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Danke, Bernd. Ja, habe ich auch mit reingenommen. Erich Kästner, auch ein spannender Satz. Theorie, gut, schön, könnte man sagen, klingt ja alles wunderbar. Aber was bringt es alles, wenn es nicht ins Handeln kommt. Auch da sind wir biblisch auf gutem Fundament. Der Jakobusbrief zum Beispiel sagt ja, hat ja ein wunderbares Bild, er sagt, wenn man sich im Spiegel anschaut, wenn man das nicht tut, was man liest, dann ist es so, wenn man sich im Spiegel anschaut, sich wieder umdreht und einfach so weitermacht wie zuvor. So Luther hat ja geglaubt, der Jakobusbrief wäre gut zum Heizen. Dem schließe ich mich natürlich nicht an. Luther hat auch nicht nur gute Sachen gesagt, sondern ich glaube, es ist sehr wertvoll gewesen. In Luthers Zeit war es natürlich ein Affront, sowas zu glauben, weil er hatte ja der kam ja von der anderen Seite. Er sagt, die Gerechtigkeit Gottes macht frei und macht letztlich diese ganzen guten Werke sind nichts. Deswegen kann man Luther schon verstehen, dass er das so sieht, weil Jakobusbrief, der atmet geradezu diesen Gedanken, gut ist nur, wer Gutes tut, oder es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das war für Luther natürlich ein Skandal. Daher fand er es gut zu lesen, aber eben auch, hätte man auch zu den anderen Sachen, zu den anderen Briefen dazulegen können zum Verbrennen. Ja. Luther war ja immer sehr spitzfindig in solchen Dingen. Schön und gut. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Wer von euch kennt diese Bibelstelle? Gucken wir mal. Ja? Micha 6, Vers 8. Auch so ein Ding. Es ist auch so eine spezielle Sache von Martin Luther, dass er überall das Wort Gottes hineingebracht hat. Auch spannend. Das war zu seiner Zeit auch wichtig, wenn man sola scriptura denkt. Was da eigentlich steht, ist, er hat dir kundgetan, oh Mensch, was gut ist und was fordert Jahwe von dir, also der Herr von dir, als Recht zu üben, Güte zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott. Luther hat es übersetzt als Gottes Wort halten, Liebe üben und so weiter. Also auch da, wenn sich jemand anschaut, der ein Problem damit hat und sagt, da hat mir jemand Bibelverse um die Ohren gehauen und das nervt mich und dann kommt noch so ein Bibelvers, sagt, das stimmt doch gar nicht, lest doch nach, da steht was ganz anderes. Ja, das ist auch gut zu prüfen, auch das, was wir lesen, ist gut zu prüfen. Was fordert der Herr von dir, außer Recht zu üben, Güte zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott? Das ist gut. Was muss ich tun damit? Was muss ich Gutes tun? Das war eine Frage, die Menschen zu Jesu-Zeiten sehr beschäftigt hat. Und ein Mann ganz besonders, er hatte wohl viel Geld. Das war jetzt auch nicht so unüblich damals, gab schon ein paar andere, die hatten auch viel Geld. Jesus selber hatte viele Unterstützerinnen zum Beispiel, die viel Geld hatten, wohlhabende Frauen im Hintergrund. Und dieser reiche Jüngling manchmal, in dem Wording bleibe ich nicht, sondern dieser reiche Mensch, der kam auf Jesus zu und sagte, Jesus, Lehrer, was muss ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Das ewige Leben hat in der Zeit schon auch eine Rolle gespielt, weil Jesus ja auch immer wieder davon gesprochen hat. Vorher übrigens nicht so sehr, aber es hat ihn umgetrieben. Das ewige Leben spielt heute für viele auch nicht mehr ganz die große Rolle, aber man beschäftigt sich schon auch mit dem Sinn des Lebens, mit dem Gedanken, wenn man älter wird, ne, was habe ich eigentlich gemacht? Habe ich eigentlich ein Leben mit Sinn geführt? War vieles gut? Auch da prüft man gerne, war das gut? Führte das zum Guten? Was ist vielleicht auch an Schlechten rausgekommen? Lehrer, was muss ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus antwortete ihm, warum fragst du mich, was gut ist? Gut ist nur einer. Wenn du das Leben bekommen willst, dann halte die Gebote. Der junge Mann fragte, welche? Da antwortete Jesus, du sollst nicht töten, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre Vater und Mutter. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. So, da schließt sich der Kreis. Der Mann sagte zu Jesus, das alles habe ich befolgt. Jedes Mal an dieser Stelle denke ich, das ist doch nicht dein Ernst. Wer kann sowas sagen? Das alles habe ich befolgt. Also spätestens bei Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst wäre ich raus, ehrlich gesagt. Und er vielleicht auch. Aber er glaubt, er ist der Überzeugung, im Brustton der Überzeugung sagt er, das alles habe ich befolgt. Vor Jesus, dem guten Lehrer, dem Meister. Ja, ich würde sagen, man braucht schon ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein, um das zu sagen. Jesus antwortete ihm, Achtung, was so schön ist, Jesus antwortet den Menschen. Nicht einfach nur, weil er zugehört hat und jetzt sagt er so seine Sachen, sondern er antwortete ihm, und man sieht es auch an anderen Stellen, weil er im Gespräch bleiben will. Und er sagt, wenn du vollkommen sein willst, geh los, verkaufe deinen Besitz und gib das Geld den Armen, so wirst du unverlierbaren Reichtum im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Leider ist es immer in so einer Reihenfolge dargestellt. Das lässt sich gar nicht sprachlich so darstellen, machen aber leider alle möglichen Übersetzungen. Letztlich geht es darum, dass er mitkommen soll, dass er mit Jesus gehen soll. Und was ihn abhält davon, das ist da beschrieben. Das zeigt sich dann auch, ne? Der Reichtum. Vielleicht das, was an dem Reichtum eben auch hängt. Den wahren Reichtum, den hat er in dem Moment nicht vor Augen gehabt. Und Jesus sagt auch was anderes, wie am Anfang dieser Mann fragt. Er sagt nämlich, wenn du vollkommen sein willst. Er sagt, das Gute ist schön und das ist wichtig. Schön und gut. Gut, dass du die Gebote gehalten hast. Gut, dass du alles machst, was in dem Gesetz steht. Gut, dass du die Tora, die Propheten liest. Vielleicht hat er das auch gesagt. Wichtig, das ist fürs Leben. Und das war fürs Leben. Im Ersten Testament, im Alten Testament lesen wir, dass das fürs Leben ist, dass die Weisung Gottes gut ist. Paulus nimmt es auf. Er sagt, das Gesetz Gottes ist gut und heilig. Paulus kann aber auf der anderen Seite auch sagen, es hilft aber nichts und es führt eben nicht zu diesem ewigen Leben. Es führt eben nicht zu diesem wahren Leben. Nur wer den Sohn hat, hat das Leben. Jesus führt zum wahren Leben. Das kann der Mann nicht. Er betet runter, was er gelernt hat. Er sagt, jetzt ist bald wieder Konfirmation, so ein bisschen. Ne? Er sagt, das und das, das und das, das habe ich gelernt, das mache ich auch alles, ich bin ein guter Mensch. Und dann sagt Jesus, das reicht nicht. Nicht für deine Frage. Das reicht fürs gut leben können. Die Gebote Gottes sind wichtig fürs gute Leben, ein Verhältnis zu finden zu den Mitmenschen, eine Liebe zu finden darin. Aber wenn du vollkommen sein willst, dann halte die Gebote. Und Jesus sagt damit, das wirst du nicht schaffen. Es gibt nur einen Weg, geh mit mir, folge mir nach. Was hält mich davon ab, manchmal diesen Weg zu gehen mit Jesus? Es ist vermutlich nicht der Reichtum, vielleicht auch, aber vielleicht nicht unbedingt die erste Frage. Andere Themen. Ist es vielleicht das, was Paulus auch immer wieder deutlich macht, dass man zwar theoretisch denkt, Gutes und Schönes und Wohlgefälliges und man versucht, Gottes Willen zu tun, man versucht, sein Leben gut zu führen, aber eben dieser entlarvende Satz von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, oder dieses entlarvende im Jakobusbrief, es bringt dir nichts, wenn du das alles weißt. Es bringt dir nichts, wenn das alles in deinen Köpfen rumwabert. Das wäre der Gottesdienst, den Paulus kritisiert hat, der gesagt hat, euer vernünftiger Gottesdienst soll sein, dass ihr selbst ein lebendiges Opfer darstellt. In Römer 12, Vers 1 und 2, da macht er das deutlich. Da macht er auch deutlich, was das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene ist. Und dass man das immer wieder auch prüfen soll, nämlich das Leben im Einklang mit Gottes Willen. Das ist das Leben, was man auch unter ewigem Leben verstehen kann, was vielleicht dieser Mensch auch gesucht hat, ein Leben im Einklang mit sich und Gottes Willen. Denn irgendwas war ja nicht da in seinem Leben, wenn er das gefragt hat. Wie bekomme ich das ewige Leben? Was muss ich tun dafür? Was muss ich Gutes tun dafür? Die Frage und die Antwort Jesu ist im Grunde genommen, das führt dich alles nicht zum ewigen Leben. Das hilft dir zum Leben. Und das will ich hier auch nochmal deutlich sagen. Jemand, der so lebt, der führt ein gutes Leben. Keine Frage. Das muss man auch gar nicht negativ oder schlecht sehen. Da bin ich wieder so dabei. Da sage ich, schön und gut für dich. Schön und gut auch für andere, wenn du so lebst. Die Frage ist aber eine andere. Wie bekomme ich ewiges Leben? Ein Leben, das hier schon beginnt, das hier eine andere Qualität hat. Was macht das Leben mit Gott aus? Was machen diese unverlierbaren Reichtümer aus? Ja, die sind etwas anderes als das, was wir vor Augen als gut betrachten und schön. Und gleichzeitig zeigen sie sich da drin. Leben im Einklang mit Gottes Willen fragt nach der eigenen Verantwortung. Ich werde immer wieder gefragt, und das schon seit Jahren, ich frage mich immer, gibt es da auch irgendwann eine Antwort? Wie tue ich Gottes Willen? Das war auch damals niemand klar. Ja, Jesus sagt es auch. Paulus sagt es ja auch. Er sagt, prüft, was Gottes Wille ist. Prüft das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Wie könnt ihr das prüfen? Die eigene Verantwortung wahrnehmen. Die Sinne schärfen. Erneuert, man könnte sagen sprachlich, Tag für Tag euren Sinn. So heißt es im Römerbrief 12, Vers 2. Lasst euch immer wieder erneuern. Lasst euren Sinn immer wieder herausfordern. Auch euer geistliches Leben immer wieder herausfordern. Das, was ihr liest in der Bibel, immer wieder herausfordern. Ist das das, was andere da sagen? Lest nach. Lest es in Zusammenhänge. Lest es im Kontext. Gebt euch nicht zufrieden mit irgendwelchen Bibelversen, die euch hingeworfen werden. Oder mit medialer Berichterstattung über irgendwelche Kongresse und Konferenzen, wie es zurzeit in den letzten Tagen auch wieder ganz groß im Umlauf war. Ja, traditionell natürlich zum Kirchentag. Ellen, schön, dass du da bist. Am liebsten hätte ich ein paar Berichte von dir gehört, was du so erlebt hast. Ja, ja, die Menschen machen aus dem Guten oft auch was Böses, leider. Und manche machen auch aus dem Bösen das Gute. Wir sind alle nicht so rein in unseren Motiven. Und da werden wir demütig, da können wir demütig mit unserem Gott wandeln, indem wir das klar machen. Wir sind alle nicht gut in dem Sinn, wie es vollkommen zum Ziel führen soll. Vollkommen wird übersetzt als zum Ziel führen. Die frühen Mönche, so sagt Anselm Grün, gehen da barmherziger und zugleich demütiger mit sich selber um. Fand ich eine sehr schöne Geschichte, die ist mir in der letzten Zeit begegnet, eigentlich zu einem anderen Gleichnis, aber ich finde sie sehr spannend. Sie sagte, ein Mönch kam zum Altvater Päumen und meinte, immer wenn er etwas Gutes tue, würden es die Dämonen entwerten und ihm sagen, das tust du ja nur, um den Menschen zu gefallen. Päumen erzählt dem Mönch folgende Geschichte. Zwei Männer, die Bauern waren, wohnten in der gleichen Stadt. Der eine davon säte nur wenig Saatgut, und zwar ungereinigtes. Der andere sparte sich das Säen und erntete überhaupt gar nichts. Wenn nun eine Hungersnot auftritt, wer von den beiden wird zu leben haben? Der Bruder antwortete, der wenig und Ungereinigtes gesät hat. Da sagte der Greis zu ihm, lasst uns wenigstens ein wenig und wenn auch Ungereinigtes säen, damit wir nicht des Hungers sterben. Und Anselm Grün beendet dieses Kapitel an dieser Stelle und sagt, solange wir leben, wächst das Unkraut auf dem Acker unserer Seele. Das macht uns demütig und bewahrt uns vor falscher Härte uns selbst und den anderen gegenüber. Das ist wichtig, demütig mit meinem Gott zu gehen, Liebe zu üben, das Recht zu lieben, auch gegenüber dem anderen Menschen. Prüft alles und behaltet das Gute. Also es gehört auch dazu, das Gute zu prüfen. Gut oder böse? An dieser Stelle auch nochmal Richard Rohr, der sagt, der einzige Weg raus aus diesem dualistischen Denken ist eine Art universelle Vergebung. Der stets bindende Klebstoff der Gnade, so finde ich ein schöner Gedanke übrigens, der alle Lücken auskleidet, die das Gesetz und Religion niemals letztendlich und ganz füllen können. Die Frage nach dem ewigen Leben wird oft beantwortet oder wurde oft beantwortet von den Menschen zur damaligen Zeit mit tu das, tu dies, lasse das, lasse dies. Oft moralisch verstanden. Wenn wir gut mehr als schön verstehen, mehr als weise, dann können wir demütiger damit umgehen. Dann ist dieser bindende Klebstoff der Gnade nicht nur für uns selber gedacht, sondern dann dürfen wir dem auch anderen anbieten und weitergeben. Dann wissen wir von uns selber, wir haben es vorher gesungen, jeder Mensch braucht Vergebung. Jeder Mensch braucht Erbarmen, so heißt es da. Nur diese Barmherzigkeit, nur diese Gnade, diese Güte, damit kann man das Wort auch übersetzen, im Hebräischen zumindest, nur das kittet letztlich menschliche Beziehungen. Nur das schafft eine andere Ebene, wie dieses, ich habe Recht, du hast Recht, vielleicht hat auch jeder Recht, wer weiß, dieses vergebende und versöhnende Handeln. Die Gnade, die Dinge verändert. Das Wissen, dass ich nicht allein im Recht bin, nur weil ich Dinge irgendwie verstehe oder erkannt habe. Das Wissen und das Verständnis, dass das Schöne und Gute für mich schön sein kann und gut, aber für andere eben nicht schön und gut sein kann. Ich darf für mich selber Erkenntnisse wissen und kann für mich Erkenntnisse festhalten, auch Gutes festhalten und gleichzeitig aber in dieser demütigen Haltung leben. Und damit liebe ich Gott, dass ich das nicht auf andere projizieren muss oder von anderen einfordern muss, dass sie auch so denken wie ich. Richard Rohr folgend, Gott akzeptiert und arbeitet auf lange Sicht mit meiner Unvollkommenheit. So habe ich das zusammengefasst, was er in manchen Kapiteln dann weiter ausführt. Gott akzeptiert und arbeitet auf lange Sicht mit meiner Unvollkommenheit. Gott ist ganz anders. Jesus zeigt uns einen Gott, der nicht verurteilend ist, der Richter ist, aber nicht verurteilend, der am Ende richten wird. Einen Gott, der das Gericht nicht vorausnimmt und trotzdem durch den Tod Jesu am Kreuz wegnimmt. Das letzte Gericht steht uns aber trotzdem bevor. Wir müssen uns verantworten für unsere Taten, für unsere Werke, für das, was wir anderen antun oder eben nicht. Nicht, dass das uns zum ewigen Leben führt oder nicht, das ist nicht die Frage dahinter, sondern es ist die Frage, wem nützt das? Ist es gut für den anderen? Ist es freundlich gegenüber dem anderen? Wenn du nach Gottes Willen fragst und bist unfreundlich zu deinem Nachbarn, dann musst du nicht nach Gottes Willen fragen. Wenn du unfreundlich zu deinem Nachbarn bist, dann tust du nicht Gottes Wille. Punkt. Wenn du deinen Mitmenschen nicht liebst, dann tust du nicht Gottes Wille. Punkt. Der neue Papst hat es wunderbar, als er noch Kardinal war, ausgedrückt in: Jesus gibt keine Ordnung, wen wir lieben und wen nicht. Er gibt keine Reihenfolge vor. Damit hat der J.D. Vance in Amerika widersprochen, der genau das behauptet hatte. Jesus sagt dir nicht, der ist gut und der ist böse, den musst du lieben und den nicht. Und weil du gerade so dabei bist, den habe ich auch noch außen vor gelassen, weil es fällt dir ja so schwer. Nein, wir sollen unseren Mitmenschen lieben wie uns selbst. Und es liegt eher oft an uns selbst, dass wir das nicht hinbekommen. Weil unsere eigene Unfähigkeit, unsere eigene Unvollkommenheit, auch unser eigenes Denken, wir sind ja auch so böse, wir können es ja gar nicht. Auch diese Unfähigkeit, die manchmal in unseren Prägungen drinsteckt, auch die hindert uns daran. Wir brauchen selbst diesen stets bindenden Klebstoff der Gnade. Großartig. Ich finde es wirklich ein großartiges Bild von Richard Rohr. Er schließt die Lücken, die wir manchmal auch mit anderen Sachen versuchen zu füllen. Der Heilige Geist gibt der Seele immer Rückendeckung. Bei all dem, was du manchmal an Anforderungen verspürst, vielleicht auch in diesen Worten, was dich herausfordert, der Heilige Geist gibt dir Rückendeckung. Er schützt deine Seele. Er ist der Tröster. Ich weiß, dass der Heilige Geist oftmals eher als der Ermahner empfunden wurde oder sogar Kriterium fürs richtige Glauben oder das falsche Glauben. All das ist nicht das, was wir in der Schrift vorfinden, sondern wir finden vor, der Heilige Geist als Paraklet, als Tröster, als Fürsprecher ausgedrückt. Als einer, wie ich es immer wieder nenne, als einer, der an der Seitenlinie ist und dich anfeuert, dich motiviert, dir deutlich macht, ja, da ist deine Grenze, ja, für dich ist es unmöglich, Gott zu gefallen, aber nicht für mich. Nicht für den Heiligen Geist, er gibt dir die Rückendeckung, die du brauchst, damit du dein Leben so führen kannst, damit es zu viel Schönem und Gutem führt. Und damit du aber auf der anderen Seite dich selber immer wieder prüfen kannst, ist das, was für mich gut und schön ist, wo ich vielleicht sogar einen Punkt setze, ja, schön und gut, was vielleicht sogar in eine Art Gleichgültigkeit irgendwann abdriftet. Ach, lass mich alle in Ruhe. Ist das wirklich das, was Jesus von mir möchte? Was für ein Bild haben wir vom Heiligen Geist? Was für ein Bild haben wir von Gott? Schön ist, wenn man hineingeht, und damit möchte ich schließen, in die soziale Arbeit. Daniel Gruber, Theologe und Sozialpädagoge, der hat es in einem Buch wunderschön dargestellt, das Kind Gottes sein mit den Bindungen, die wir in unserem Leben haben. Sichere Bindungen lassen sich daran feststellen, dass das Kind ein positives Bild von sich selbst entwickelt. Das ist auch ein Grundsatz der sozialen Arbeit, durfte ich auch immer mehr lernen die letzten Monate. Ein positives Bild von sich selbst, das hat Jesus die Menschen entwickeln lassen. Indem er gesagt hat, das ist das, bleibt in mir, seid in mir verbunden und ihr werdet Frucht bringen. Wir kennen die Frucht des Geistes. Sanftmut, Demut, Liebe, Güte, Freundlichkeit. Wir wissen eigentlich, und da ist eigentlich angebracht, wir wissen eigentlich, was zu tun ist. Wenn wir nach Gottes Willen fragen, ist es manchmal so eine Ausrede und Gott sagt, ich habe dir einen Willen gegeben, tu das. diese Erkenntnis hast du doch in dir, dann tu das. Der alte Kirchenvater Augustinus, der hat gesagt, liebe und dann tu, was du willst. Liebe und dann tu, was du willst. Weil wenn du liebst, dann kannst du gewisse Dinge einfach nicht machen. Ja, das ist unmöglich. Du kannst niemand lieben und im Gegensatz ihm böse Worte sagen. Du kannst niemand lieben und ihm Böses tun. Das machen wir trotzdem. Nicht falsch verstehen. Aber wir könnten das eigentlich nicht in diesem Moment. Ja? Und da merken wir brauchen dieses Gute und Schöne, das auch in unser Leben immer wieder hineinspricht, das Gott in unser Leben hineinspricht. Wir brauchen dieses positive Bild. Gott verdammt dich nicht, wenn du nicht fähig bist zu lieben. Aber er prüft dich auch an dieser Liebe, an dem Handeln, nicht an dem Denken, nicht an dem Lesen, nicht an dem, was du alles verstanden hast, sondern an dem, wie du handelst. Daher in diesem Sinne, lass es gut und schön werden. Amen.